Wir wollen uns heute in der Predigt eine Stelle anschauen, nämlich die genau danach ist, wo die Weihnachtsgeschichte quasi aufgehört hat. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, dann lade ich euch ein, aufzuschlagen, und zwar im Lukas-Evangelium, im Kapitel 2. Lukas 2, da wollen wir uns heute gemeinsam die Verse 21 bis 38 anschauen. Der Lukas, der dieses Evangelium geschrieben hat, der stellt uns darin zwei Menschen vor, die Jesus begegnet sind und vor Freude angefangen haben, Gott anzubeten. Und ich glaube, das will Gott auch mit uns heute in diesem Gottesdienst und darüber hinaus. Das ist das, was er sich wünscht. Und wir werden sehen, dass obwohl Weihnachten schon hinter uns liegt, dass es trotzdem immer noch um Jesus geht. Wir werden dort drei Abschnitte sehen. Und zwar glaube ich, dass es in Lukas Kapitel 2, Vers 21 bis 24, um die Vorbereitung von Jesus geht. In Versen 25 bis 35 um die Begegnung mit Jesus. Und dann in den letzten zwei Versen 36 bis 38 geht es um die Verkündigung von Jesus. Ich lade euch ein, am Anfang nochmal kurz mit mir für unsere gemeinsame Zeit zu beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das, dass sie in unsere Zeit spricht und dass du unsere Herzen dadurch bewegen möchtest. Und ich will einfach bitten, dass wir die anbeten dürfen jetzt auch während der Predigt. Durch das, was wir dort hören und verstehen dürfen. Amen. Ja, ich lese mal vor, Lukas Kapitel 2, die Verse 21 bis 24, da wo es um die Vorbereitung geht. Und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, da brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist. Ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Also Lukas berichtet uns dann, was direkt nach der Geburt von Jesus passiert ist. Und in diesen Versen, da sehen wir 3 jüdische Rituale. Und es wird 3-mal das Gesetz erwähnt. Wir sehen, dass sich Maria und Josef, die Eltern von Jesus, nach dem Gesetz richten. Sie richten sich nach dem, was Gott seinem Volk aufgetragen hat. Und sie machen diese Dinge nicht, weil sie irgendetwas Besonderes machen wollen, sondern weil sie als gottesfürchtige Juden nach dem leben, was Gott seinem Volk angeordnet hat. Schauen wir uns das genauer an. Als erstes die Beschneidung. Die Beschneidung von allen männlichen Babys genau am 8. Tag nach ihrer Geburt, das war ein Zeichen für die Zugehörigkeit zu Gottes Volk. Dieses Zeichen, das geht zurück auf den Stammvater von Israel, auf Abraham. Und Gott selber hat dieses Zeichen ja eingerichtet, als er diesen Bund mit Abraham und seinen Nachkommen schließt. Und es war ein Zeichen, dass Abraham und seine Nachkommen zu Gott gehören, dass sie sein Volk sind, dass sie sich für ihn absondern und heiligen. Und typischerweise hat ein Baby an diesem Tag dann auch seinen Namen erhalten. Maria und Josef geben dem Kind den Namen, so steht es da, den der Engel ihnen circa 1 Jahr vorher schon gegeben hat. Jesus. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich oft Gedanken über diesen Namen gemacht haben. In der damaligen Zeit waren ja Namen noch viel wesentlicher. Sie waren immer mit irgendeiner Bedeutung hinterlegt. Und der Lukas, der sagt uns, er verratet uns da die Bedeutung von dem Namen Jesus nicht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, weil die ersten Leser, für die war das eh klar, was das heißt. Für uns ist es vielleicht nicht so klar. Jesus ist die griechische Form von Joshua, was so viel heißt wie Gott ist Retter. Also schon ein Hinweis für die Identität von Jesus, für das, was ihn ausmacht, wozu er gekommen ist. Und genauso, wenn wir zurückschauen, wird Jesus ja eine Woche vorher den Hirten vorgestellt. Die Hirten sagen zu ihm, euch ist heute ein Retter geboren. Und dann lesen wir weiter, dass nachdem die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz vollendet waren. In 3. Mose kann man nachlesen, dass das 40 Tage nach der Geburt war. Da wird Jesus von seinen Eltern von Bethlehem nach Jerusalem in den Tempel gebracht. Warum? Vers 22, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Und dieses Gesetz, das dort erwähnt wird, das finden wir in 2. und 3. Mose, da wird es näher ausgeführt. Und es geht zurück auf eine ganz besondere Begebenheit in der Geschichte vom Volk Israel. Nämlich in 2. Mose, da können wir lesen vom Auszug von Israel aus Ägypten. Wir lesen dort von ihrer einzigartigen Rettung nach ganz vielen Jahren Sklaverei. Und in einer Nacht liest man dort, dass Gott alle männlichen Erstgeborenen bei den Menschen und bei den Tieren von den Ägyptern sterben lässt. Und bei den Israeliten stirbt kein einziger. Warum ist das so? Weil Gott ihnen gesagt hat, wenn ihr ein einjähriges Lamm nehmt und es schlachtet und mit dem Blut eure Türpfosten bestreicht, dann werdet ihr gerettet werden. Und dann direkt danach in 2. Mose Kapitel 13, in Vers 2, da sagt Gott dann, als Erinnerung an diese Rettung soll ab jetzt jeder Erstgeborene mir gehören. Damit ihr eure Rettung, die ihr euch da schenkt, nie vergesst, sollt ihr mir eure Erstgeborenen geben. Ihr sollt sie freikaufen. Und als Ablöse hat ein Tier geopfert werden müssen. Genauso damals, wie damals in Ägypten, in dieser Nacht. Das Gesetz schreibt vor, ein Schaf und zusätzlich eine Taube. Oder wenn man nicht genug Geld gehabt hat für das Schaf, dann hat man auch zwei Tauben geben können. Und wir lesen da in unserer Stelle heute, Lukas schreibt es, dass Josef und Maria genau das geben. Sie geben zwei Tauben, um Jesus freizukaufen. Ja, ich finde das Spektakuläre an diesen ersten 4 Versen ist, dass sie eigentlich so unspektakulär sind. Was unser Lukas da zeigen will, ist, glaube ich, ziemlich klar. Maria und Josef, die leben nach dem Gesetz. Jesus wird als Jude erzogen. Er bricht nicht mit dem Gesetz, sondern Jesus ordnet sich von Anfang an dem Gesetz unter. Jesus erfüllt das Gesetz in allen Punkten. Von Anfang an, obwohl er vollkommen Gott ist, hat er sich als Mensch so weit erniedrigt, um sich mit seinem Volk vollkommen zu identifizieren. Jesus hat nicht nach irgendeiner Sonderbehandlung verlangt, weil er der Retter ist. Jesus war ja eigentlich der perfekte Erstgeborene, der keine Reinigung notwendig hat, keine Absonderung. Jesus hat kein Zeichen gebraucht, damit sichtbar ist, dass er zu Gott gehört, weil er ja Gott ist. Und trotzdem ordnet sich Gott als Mensch diesem Gesetz, das er gegeben hat, unter. Es ist so, wie Jesus als Erwachsener dann später sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Also wir sehen dann im ersten Abschnitt, der Retter ist noch ein Baby. Und trotzdem zeigt Gott schon, dass alles vorbereitet ist, damit Jesus ein makelloser, ein perfekter Retter sein kann, der das Gesetz in allem erfüllt, der absolut gerecht ist. Und warum das für uns auch wichtig ist, das beschreibt uns der Paulus in einem seiner Briefe. In Galater Kapitel 4, da beschreibt er das sehr gut, im Vers 4. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Das heißt, Jesus hat als einziger Mensch in allen Punkten Gottes Gesetz entsprochen, aktiv und passiv, so wie wir es da sehen als Baby. Und der Lukas, der wird in seinem Evangelium, weist er immer wieder auf diesen Punkt hin. Und ich glaube, Gott zeigt dadurch, dass sich dieser gerechte Sohn unter dem Gesetz erniedrigt als Stellvertreter für uns, weil wir das nicht können. Und deshalb, glaube ich, sind Maria und Josef mit dem 1 Monat alten Baby von Bethlehem nach Jerusalem gereist. Und sie sind jetzt im Tempel. Das war jetzt eigentlich nur die Vorgeschichte, das Intro, das der Lukas uns da berichtet. Und da an dieser Stelle, ab Vers 25, da wird uns dann der Simeon vorgestellt. Ich lese Vers 25 und 26. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen werde, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Uns werden da 3 Dinge über diesen Simeon berichtet. Als erstes steht, er war gottesfürchtig. Das heißt, er hat sich nach Gottes Gesetz gerichtet. Ihm war wichtig, was Gott denkt. Ihm war es wichtig, nach Gottes Willen zu leben. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass dieser Simeon ein Jude war. Auch der zweite Punkt, oder das zweite, was uns über ihn berichtet wird, ist ein Hinweis auf das. Dort steht nämlich, er wartete auf den Trost Israels. Und dieser Trost Israels, das war ein Begriff aus dem Alten Testament, der eigentlich für diesen Messias gestanden ist, auf den das ganze Volk gewartet hat. Der das Volk wieder in bessere Zeiten führen soll. Der sie erlösen soll. Zur Lebzeit von Simeon, da war das Volk Israel eigentlich in Trauer. Sie waren ein Volk, das unterdrückt war schon seit mehreren 100 Jahren, das eingeschränkte Rechte gehabt hat und Gott nicht so anbeten hat können eigentlich, wie sie es wollten. Und darum warten ganz viele auf diesen Befreier, auf diesen Tröster und Retter. Und der Simeon ist einer von denen. So, wir hören, er ist gottesfürchtig und er wartet auf den Retter Israels. Und drittens wird beschrieben, dass der Heilige Geist auf ihm war. Und ich glaube, der Lukas, der weist uns ganz bewusst auf das hin. Bei Maria und Josef in den ersten Versen, da sehen wir, dass 3-mal das Gesetz erwähnt wird. Und jetzt beim Simeon, interessanterweise, wird 3-mal der Heilige Geist erwähnt. Und ich glaube, das ist schon ein Hinweis darauf, auf das, was Jesus dann später mehr offenbar machen wird, nämlich, dass Gott seinen Retter durch das Gesetz vorbereitet und dass er ihn dann durch seinen Geist offenbart. Und durch diesen Heiligen Geist hat Gott dem Simeon anscheinend auch versprochen, dass er nicht sterben wird, bevor er dem Retter begegnet. Ich weiß nicht, mit was man das heute vergleichen könnte. Das ist ein gewaltiges Versprechen. Stell dir vor, dir wird versprochen, du würdest ein Haus mit großem Grundstück gewinnen, bevor du stirbst. Ich glaube, du würdest bei jedem Gewinnspiel mitmachen, das du hast, weil es könnte jeden Tag passieren, oder? Du würdest in einer Erwartungshaltung leben. In Vers 27 wird beschrieben, was der Simeon macht. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Wir lesen also, dass Simeon, der wird von Gott in den Tempel geführt. Und dort ist Jesus mit seinen Eltern und Jesus wird herumgereicht. Und es gibt wahrscheinlich viele dort, die sich freuen über diesen neuen Zuwachs im Volk Israel. Aber eben, es gibt dort einen Mann in dieser Runde, dessen Freude alle anderen übertrifft. Der Simeon, der nimmt das Baby in seinen Arm und dann fängt er an, Gott zu loben. Er sagt, jetzt kann ich in Frieden sterben. Gott, du hast dein Versprechen erfüllt. Ich habe dein Heil gesehen. Das Warten ist endlich zu Ende. Stellen wir uns mal vor, wie oft, dass der Simeon in diesen Tempel gegangen ist und sie gefragt hat, ob er heute den Retter sieht. Wie oft der Simeon aufgestanden ist in der Früh und sie dachte, ist heute vielleicht dieser Tag, an dem ich den Messias sehen darf? Es wird uns ja nicht verraten, wie alt der Simeon war. Und eigentlich spielt es ja gar keine Rolle. Egal, ob er jung war oder alt. Egal, ob er 8 Monate darauf gewartet hat, den Retter zu sehen, oder ob er 80 Jahre darauf gewartet hat. Das Wesentliche ist es, sobald er den Retter sieht, ist er bereit zu sterben. Und ich glaube, das ist auch das Wesentliche für uns. Egal, ob du als 20-Jähriger oder als 80-Jähriger Jesus als Retter erkennst, ab diesem Zeitpunkt bist du bereit, deinem Schöpfer zu begegnen. Wenn du Jesus gesehen hast, dann bist du vorbereitet, in Frieden zu sterben. Der Simeon zeigt uns diese wunderbare Wahrheit. Jetzt denkst du vielleicht, aber der Simeon, der hat ja nur Jesus als Baby gesehen. Wie kann er da in Frieden gehen? Es gibt doch keine Rettung ohne das, dass Jesus für unsere Sünden stirbt und dann wieder aufersteht. Und ich würde sagen, das stimmt, das ist richtig. Aber wenn wir weiterlesen, dann werden wir sehen, dass der Simeon seine Hoffnung nicht nur in ein kleines Kind an und für sich gesetzt hat, sondern dass er an das glaubt, was noch kommen wird. Das sehen wir an dem, wie er über Jesus redet, schon im Vers 30. Da sagt er, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Der Simeon beschreibt, dass Jesus die Herrlichkeit ist vom Volk Israel. Er ist der Tröster Israels. Und dann sagt er aber weiter, Jesus ist noch viel mehr. Er ist das Licht, das die Nationen erleuchten wird. Dieses Baby wird allen Nationen Gottes Rettung sichtbar machen. Vielleicht hat der Simeon, wo er das sagt, an Jesaja gedacht. In Jesaja 49, da sagt Gott selber zu seinem Knecht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Und ich glaube, genau das ist eine wunderbare Nachricht für uns, weil genau das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern können. Weil Jesus nicht nur gekommen ist für ein jüdisches Volk, sondern um auf der ganzen Welt, um überall Rettung zu bringen. Jesus ist gekommen, um von Jerusalem übers Finchgau bis an die entlegenste Insel in Südamerika Licht zu offenbaren, um zu zeigen, wie Gott ist und wie Gott rettet. Und was der Simeon da über dieses Baby sagt, das bringt Maria und Josef natürlich zum Staunen. Ab Vers 33 lesen wir weiter. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Da sieht man jetzt das erste Mal im Lukas-Evangelium, nachdem so viel Freude da ist, Freude, Vorankündigung über die Geburt von Johannes und dann die Geburt von Jesus, sieht man das erste Mal die Vorankündigung von Leid im Leben von Jesus. Der Simeon, der weiß bereits, dass nicht jeder eine Freude an diesem Retter haben wird. Und der Simeon, der kündigt an, dass Jesus auf Widerspruch stoßen wird. Er sagt, dass Menschen ihm widersprechen werden. Und wir wissen, Jesus wird verachtet werden. Menschen werden ihn verwerfen. Sie werden am Ende seines Lebens, werden sie ihn an ein Kreuz nageln und dort sterben lassen. Und ich weiß nicht, ob der Simeon diese Kreuzigung schon vor Augen gehabt hat, aber er deutet auf jeden Fall Leid, auf Leid schon hin. und auf Widerstand. Und er bereitet die Maria schon einmal darauf vor, dass er sie von diesem Leid getroffen wird. Es wird ihr wehtun, ihren Sohn so zu sehen. Und der Simeon zeigt uns da, welche Art von Retter Jesus ist. Er sagt in Vers 34, manche werden durch ihn fallen und andere werden durch ihn aufstehen. Das dort für fallen beschrieben wird, das kann auch mit zerstören übersetzt werden. Und das Interessante ist, der Lukas, dieses Wort, das er dort für aufstehen verwendet, das wird sonst im Neuen Testament immer mit der Auferstehung verwendet. In Vers 35 steht, warum, dass dieses Leid und dieser Widerspruch notwendig sind. Nämlich damit die Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Das heißt, dass Jesus zum Vorschein bringt, was in uns vorgeht. Er hat es damals in Israel gemacht und ich glaube, er macht es auch heute noch. Wenn auch genau jetzt, wenn du dieser Predigt zuhörst, dann passiert das. Wenn du von Jesus hörst, dann denkst du entweder, ja, das ist mein Herr, mein Retter. Ich will mehr von ihm hören. Oder du denkst vielleicht, das ist mir jetzt zu steil. Das interessiert mich eigentlich nicht. Eigentlich will ich da nichts mehr von dem hören. Jesus offenbart, was im Menschen vorgeht. Er offenbart, ob Menschen ihn als Retter erkennen. Dass sie erkennen, dass sie einen Retter brauchen oder dass sie lieber ohne ihn leben wollen und ihn ablehnen. Fallen oder aufstehen. Das offenbart dort Jesus. Bisher haben wir also gesehen, wie Jesus vorbereitet wird. Jetzt haben wir gesehen, wie der Simeon diesem Retter begegnet. Und zum Schluss sehen wir noch, wie er verkündigt wird. Und dazu stellt uns der Lukas die Hanna vor. Ich lese Vers 36 bis 38. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt von ihrer Jungfrauschaft an. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Der Lukas stellt uns also die Hanna vor. Das war eine Prophetin aus dem Stamm Asser. Das war eigentlich kein besonders bedeutender Stamm. Ich glaube, der Lukas wollte uns einfach zeigen, sie war eine Jüdin. Und sie war anscheinend 7 Jahre lang verheiratet, bevor ihr Mann gestorben ist. Und jetzt ist sie 84 Jahre und lebt als Witwe. Und dort steht, dass sie nicht wich vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Das ist also eine bemerkenswerte Frau, oder? Die ganz auf Gott ausgerichtet lebt. Sie gibt sich ganz Gott hin. Ihr Lebensstil wird mit Fasten und Flehen beschrieben. Das heißt, sie hat immer wieder auf Essen verzichtet, damit sie sich auf ihren geistlichen Appetit konzentrieren kann. Sie verbringt ihr Zeit mit Gebet. Und dadurch, dass sie quasi im Tempel lebt, bekommt sie auch mit, was mit da beim Simeon passiert. Was der Simeon sagt über dieses neugeborene Kind, das er in seinem Arm hat. Und die Reaktion von der Hanna, die wird nur im letzten Halbsatz erwähnt, aber ich finde, das ist eine bemerkenswerte Reaktion, die sie hat. Nämlich steht dort, sie lobt Gott und erzählt allen, die auf die Erlösung Jerusalems warten, von diesem Kind. Wir haben das zuerst schon gesehen im Vers 27 beim Simeon. Der Simeon, er sieht Jesus, begegnet ihm, und er fängt an, Gott zu loben und über Jesus zu reden. Und jetzt in Vers 38 genau das Gleiche bei der Hanna. Sie lobt Gott und sie erzählt von Jesus. Ich glaube, der, der C.S. Lewis beschreibt es sehr passend, was dort passiert. Der C.S. Lewis hat einmal geschrieben zum Thema Lobpreis: Das Offensichtlichste am Loben entging mir lange. Irgendwann endlich fiel mir auf, dass jede Freude an irgendetwas ganz von selbst in Lobpreis übergeht. Die Welt ist voll von Lobpreis. Liebende preisen ihre Geliebten, Leser ihre Lieblingsdichter, Wanderer die Landschaft. Ich glaube, wir loben deshalb gerne, was uns Freude macht, weil der Lobpreis Freude nicht nur ausdrückt, sondern sie vervollständigt. Und ich glaube, genau das passiert da mit Simeon und mit der Hanna. Ihr Lobpreis ist ein Ausdruck von Freude, die sie haben über diesen Retter. Gott zu loben und von Jesus zu erzählen, ist für sie nicht irgendeine lästige Aufgabe oder einfach ein Dienst, sondern das ist das Natürlichste, was sie machen, weil sie begeistert sind. Und ich möchte an dieser Stelle mit der Anwendung für uns enden. Ich glaube, bei Simeon und bei der Hanna, da wird sichtbar, was passieren kann, wenn wir Jesus sehen als der, der er ist. Wenn wir Jesus als Retter erkennen, dass wir anfangen, Gott zu loben und mit anderen über Jesus zu reden. Und ich glaube, Gott will uns durch diese Stelle genau zu dem ermutigen, dass wir unsere Augen auf Jesus als Retter richten. Dass das nicht nur an Weihnachten passiert, sondern das ganze Jahr. Und dass das nicht nur an einem Sonntag passiert, sondern im Alltag. Dass wir Jesus als Retter erkennen, damit wir Freude an ihm haben, Gott loben und mit anderen, ja, über diesen Retter reden. Und ich möchte jetzt nur Folgendes tun. Ich möchte dir kurze Zeit, ein paar Sekunden geben, damit du über zwei Fragen nachdenken kannst, ganz zum Schluss jetzt. Und die erste Frage ist: Wie stehst du gerade zu Jesus? Was denkst du darüber nach? Was begeistert dich an Jesus? Oder welche Fragen wirft er vielleicht auf, denen du nachgehen musst? Und die zweite Frage ist: Was kannst du, eben weil wir jetzt am Anfang von einem neuen Jahr sind, vielleicht ein guter Moment, innezuhalten, was kannst du im nächsten Jahr, was kannst du tun, um im nächsten Jahr Jesus mehr zu sehen, um mehr Freude an ihm zu gewinnen? Vielleicht eine neue Gewohnheit zu starten oder irgendwas aufzuhören. Nimm dir ein paar Sekunden, um mal mit Gott drüber zu reden. Und es wäre schön, wenn wir vielleicht dann nach dem Gottesdienst ein bisschen uns austauschen könnten, wie wir, ja, uns gegenseitig vielleicht da helfen können oder ermutigen können, Jesus als Retter mehr und mehr zu sehen. Nehmen wir uns ein paar Sekunden, um über das nachzudenken. Amen.